Ich sage das Prinzip vorneweg. Es ist gar nicht so groß anders wie bei der Atomwirtschaft damals, bloß unter anderen Voraussetzungen. Der Staat installiert in seinen bisherigen Energiemarkt mit seinen kapitalmächtigen Monopolen, mit seinen Strombörsen, mit seinen Netzbetreibern, mit den ganzen Versorgungspflichten und Abnahmegarantien, mit denen die kalkulieren. In diesen eigentümlichen Markt installiert er eine neue Konkurrenz. Und zwar so, dass die garantiert konkurrenzfähig ist. Und darauf soll sich dann das Kapital werfen und tut's ja dann auch. Denn wenn der Staat sagt, also zitiere mal noch was, die Unternehmen müssen milliardenschwere Investitionen tätigen. Also die übernehmen da eine furchtbare Pflicht, eine furchtbare Last. Dann ist das natürlich kein Zwang, schon gleich keine Vorschrift, sondern mit Staatshilfe soll aus dem Umstellungsbedarf ein unschlagbares Angebot für Investitionen in eine neue Geschäftssphäre werden. Damit sind klar zugleich lauter neue Gegensätze mit den etablierten Geschäften und deren Rechnungen, mit dem bisher von denen geschäftlich genutzten Versorgungsauftrag des Staats in der Welt. Aber auch davor scheut der Staat nicht zurück. Zugleich sollen die Rechnungen der etablierten Energiewirtschaft und der Stromabnehmer und so weiter zu ihrem Recht kommen und nicht außer Kraft gesetzt werden. Schließlich soll die Wende sich ja nicht für diesen oder jenen lohnen, sondern für den nationalen Kapitalstandort insgesamt. Also ist die Politik auch für alle Friktionen, für alle Klagen und Beschwerden empfänglich, hat die sogar in ihr Programm eingebaut und korrigiert deshalb auch immer daran rum. So, wie geht das also? Einen neuen, garantiert erfolgreichen Geschäftszweig unter Staatsregie installieren, immer mit Berücksichtigung der Konkurrenzinteressen des etablierten Geschäfts mit Energieversorgung und mit dem Bedarf der Geschäftswelt, die Energie verbraucht, an kostengünstigen Strom und Energie. So, erstens, der neue Geschäftszweig erhält erstmal, dass er in die Welt kommt und sich aufbaut und investiert, eine immense Kreditförderung, nicht nach den einfachen Regeln der Bankkreditierung, sondern von der staatlichen Kreditanstalt für Wiederaufbau, also zu konkurrenzlos günstigen Konditionen als Investitionsmittel. Und zweitens, und das ist das, was man immer hauptsächlich mitkriegt und worum gestritten wird, einen auf Jahre hinaus garantierten Markt. Das heißt dann Investitionssicherheit. Also die kriegen erstens Abnahmegarantien, also Absatzgarantien. Weil der erneuerbare Strom teuer ist, verordnet die Politik, dass die produzierte Energieware trotzdem, also obwohl sie teuer ist, sicheres Geld bringt. Die Kapitalanlage muss sich schließlich lohnen. Ausreichend Profit abwerfen und zwar in angemessener Zeit. Also trennt er das Geschäft von den Risiken, als erstes von den Risiken des Marktes, stiftet Abnahmesicherheit. Egal wie viel Strom die produzieren, der ist erst einmal praktisch schon verkauft. Auf Jahre hinaus. Und das heißt nicht, dass der Strom auch gleichzeitig in entsprechender Menge gebraucht wird. Da geht es einmal Geschäft vor Bedarfsplanung. Dafür müssen dann halt im Zweifelsfall andere abschalten. Und das ist dann wiederum keine technische Planungsfrage, die wäre leicht zu lösen. sondern es ist dann ein Schaden an deren Geschäft, also ein erbitterter Streitfall der etablierten Anbieter, der bisherigen Quasi-Monopolisten. So, das ist das eine, eine Abnahmegarantie. Das zweite ist eine Preisgarantie als Ergänzung. Na klar, damit ist es dann fertig. Die erneuerbare Energiewirtschaft kriegt erstmal eine konkurrenzfreie Verdienstgarantie für ihr schönes Gut. Und das geht erst einmal zu Lasten der Netzbetreiber. Die müssen nämlich nicht bloß den Strom abnehmen, die müssen ihn auch zahlen. Wie die den Strom wiederum vermarkten, ist eine ganz andere Sache. Das läuft ja über die Strombörse. Und da ist erstmal der Strom viel billiger. Und auch das berücksichtigt der Staat, wenn er sagt, er halst ihnen Lasten auf, damit die erneuerbaren Energieproduzenten ihr sicheres Geschäft haben. Also wird das Geschäft der Netzbetreiber, damit das wiederum nicht leidet, bekommen sie die Verluste gegenüber dem Preis an den Strombörsen zum größten Teil ersetzt. Das ist dann die viel gepriesene oder viel gescholtene erneuerbare Energieumlage. Also das kostet den Netzbetreibern ihre Verluste, die sie gar nicht machen, sondern die sie nur im Verhältnis zum Preis an der Strombörse, also dass sie da teurer zahlen. Der dort nicht abgenommene Strom wird ihnen als, und der andere wird ihnen als Verlust angerechnet und weitgehend ersetzt. Und das kostet, aber das hält der Staat und interessanterweise auch glatt eine ganze Gemeinde ökologischer Wendeanhänger hält er glatt für sinnvolle Kosten. Und die trägt ja nicht er, sondern die trägt die Gesellschaft, der Endverbraucher halt. Und der hat schließlich ja auch erstmal keine Wahl, Strom brauchen halt alle, also müssen alle zahlen. Das macht also den Strom teurer für den Verbraucher.
Kann ich vorher noch fragen, ja. Sind es jetzt dieselben oder sind es jetzt zwei verschiedene, die Produzenten von der Energie und die Netzbetreiber?
Nein, die sind inzwischen sind die getrennt. Das ist mal als EU-Beschluss irgendwann durchgesetzt worden, dass die großen Stromproduzenten und die Netze nicht mehr in derselben Hand sein dürfen. Also rechnen die Netzbetreiber wie eigenständige eben Dienstleister, kaufen den Strom an der Strombörse und verrechnen ihn oder liefern ihn an die, also die liefern ihn quasi durch ihre Netze. Also ein Netz wird wie ein eigener kapitalistischer Dienst berechnet und verrechnet und die Netzbetreiber müssen aber den Strom von den Alternativen, also den erneuerbaren Strom einspeisen. Sie haben also keine Freiheit, in dem welchen Strom sie ins Netz einleiten. Und sie haben keine Freiheit, zu welchem Preis sie diesen Strom beziehen. Also sind sie quasi die Lieferanten. Sie sind nicht die Produzenten, sondern die Lieferanten. Die Strom kaufen und verkaufen und dazwischen durchs Netz leiten. Die sind diejenigen, die hier quasi belastet werden mit Abnahmeverpflichtungen und Preisverpflichtungen. Und deren Geschäft, also das sozusagen des Stromkaufs und der Strom und des Stromverkaufs, das wird durch diese Umlage wieder entlastet, die Verluste ersetzt und die Kosten halt auf den Endverbraucher umgelegt. Und damit sind wir wieder beim dritten staatlichen Ziel der Energieversorgung, Endverbraucher ist bekanntlich nicht gleich Endverbraucher. Also sorgt der Staat dafür, dass diejenigen, für die Strom ja nach wie vor und unbedingt billig sein muss, dass es die nicht ungebührlich trifft, also die Unternehmen, und befreit die von dieser Umlage, und zwar genau und im Wesentlichen die, die am meisten Energie verbrauchen. Das ist sicher ökologisch einigermaßen unsinnig, aber vom Standpunkt eines konkurrenzfähigen Kostpreises allerdings äußerst sinnvoll, wenn nicht unverzichtbar. Also zahlt hauptsächlich neben den Kapitalisten, bei denen die Energie nicht so sehr zu Buche fällt als Kost, die nicht so energieintensiven, und dient dann ja sowieso wieder im Verkaufspreis einrechnen, und wo es heißt, die das auch ohne Konkurrenz schaden können, außer denen zahlt halt der Privatkunde. Der produziert schließlich keine Überschüsse und auswandern kann er auch nicht so leicht wie das Kapital. Und bei denen gibt es dann noch, das ist sozusagen der letzte Wurmfortsatz dieses ganzen Konstrukts, für die ganz Armen einen sozialen Energiekostenzuschlag, sodass auch die soziale Komponente in dieses ganze Wendewerk eingebaut ist. Und praktisch gratis kriegt das Volk dann noch eine wahlwirksame politische Debatte über eine Strompreisanstiegsbremse mitgeliefert. Und in dieses ganze, also wenn man so will, organisierte Kapitalstiftungsprogramm des Staats ist dann andererseits aber auch eingebaut die Perspektive, dass die allmählich auch ohne diese Sonderkonditionen geschäftlich lohnende Investitionen tätigen sollen, also durch schrittweisen Abbau von Garantien und Förderinstrumenten sollen die allmählich unter die an diesem eigentümlichen Markt herrschenden Bedingungen gesetzt werden, sich an denen bewähren, also sowas wie ein staatlich modifizierter, allmählich institutionalisierter Zwang, nach den gültigen Konkurrenzbedingungen dort zu produzieren, und so sollen die Kosten der erneuerbaren Energieproduktion sinken und das soll zum lohnenden Energiegeschäft werden und den echten kapitalistischen Zuwachs umschlagen. Das heißt dann, Marktfähigkeit ohne Subventionen ist das wichtigste ökonomische Ziel. Also dafür wird gefördert und dafür werden dann bis dahin die Kosten sozialisiert. Und so kommt dann auch das Absurdistan zustande. Es wird wegen sicherer Renditen kräftig investiert in diesem Bereich. An anderen Stellen fehlt es dann, es fehlt am Netzausbau, deswegen wird dann in der Windenergieabteilung wieder gebremst. Der gewünschte Gesamtfortschritt, also die liefern mehr Strom als bisher geplant, steigert die Kosten der Umlage, und weil auch noch zusätzlich der Strompreis an den Börsen gefallen ist. Es gibt schon drohende Versorgungsengpässe bei den Reserven und die Multis, die gegen den Atomausstieg gewettert haben, machen den früher wahr als geplant, stoppen Investitionen in Großgaswerke, einfach weil sie auf ihren bisherigen Profitrechnungen bestehen und nicht für einen Teil ihrer Anlagen die Rolle der puren Reserve spielen wollen. Und dann aus den längst abgeschriebenen Atomkraftwerken eben gefälligst möglichst lohnend aussteigen wollen. Also gibt es laufend politischen Handlungsbedarf und Erpressungsmanöver aller Art. Und der Staat verschließt sich dem ja auch nicht, Weil die erneuerbare Energie soll schließlich die bisherige Stromproduktion zwar teilweise ersetzen, aber erstens deren Geschäften nicht schädigen und umgekehrt, die sollen ja gerade ins Neue mit einsteigen und andererseits weiterhin mit ihren Anlagen den Stromfluss und die Schwankungen absichern und so weiter und so fort. Und der Rest der Wirtschaft, also die Abnehmer, beklagen ihre Umlagekosten, wo sie sie überhaupt zahlen. Und andere verteidigen ihre Befreiung oder fordern sie und finden glatt auch Gehör, weil eben die Energiewende ja ihre Konkurrenzfähigkeit wieder nicht behindern soll. So, das alles zeigt also, wie einerseits wie widersprüchlich eben Energieversorgung als Geschäft ist. So ein Grundbedarf des kapitalistischen Getriebes selber fürs Geschäft und als Geschäft organisiert, wie widersprüchlich das ist und zugleich wie eisern festgehalten da die Zwecke der staatlichen Versorgungsplanung sind. Also der Staat verschafft dem Kapital glatt Geschäft, weil es instrumentalisieren will für seine standortpolitischen Energievorhaben. Und umgekehrt, er unterwirft sich dabei zugleich deren Konkurrenzkalkulationen, die darauf aus sind, die nationale Unabhängigkeit des Energieflusses und so weiter nur als auszunutzende Geldquelle für sich zu behandeln. So eigentümlich ist da das Verhältnis von wenn man so will, Staatsvorhaben und Geschäft, so widersprüchlich, aber auch so eisern, festgehalten und durchgesetzt. Und es ist schon deswegen so, damit komme ich zu meinem vorläufig letzten Punkt, weil das Ganze hat ja noch ganz andere, nämlich globale Perspektiven. Also das ist ein Programm der politisch betriebenen Weltmarktkonkurrenz. Es ist tausendmal gesagt, ich habe es im Anfangszitat ja auch vorgelesen, die Energiewende, dafür ist der nationale Standort viel zu klein. Die ist berechnet auf einen Weltenergiemarkt. Und der hat seine Besonderheit, weil der ist schließlich ja schon in der eigenen Nation und dann in allen anderen eigentlich das Werk nationaler Standortpolitik. Also diese von allen Staaten betriebenen energiepolitischen Berechnungen und Unternehmungen, das ist eigentlich der Weltenergiemarkt, wie der von Staaten für sich und in ihrem Interesse geschäftlich betrieben und organisiert wird, ihre nationale Grundversorgung. Also eine Energiewende, die auf diesen Markt berechnet ist, die ist ein doppelt ambitioniertes Programm. Nämlich erstens setzt da die deutsche Politik auf einen gleichgerichteten, ausnutzbaren politischen Bedarf nach einer entsprechenden Energiewende bei anderen Staaten. Da gibt es ein sehr schönes Zitat, das heißt, immer mehr Staaten erkennen, dass durch den Ausbau der erneuerbaren Energien teurer Energieimport durch heimische Wertschöpfung ersetzt werden kann. Und gerade die deutsche Wirtschaft profitiert als Exportnation vom globalen Ausbau. Das ist eine schöne Logik. Weil andere Staaten selbst unabhängig werden wollen von Importen und ihre nationale Wertschöpfung voranbringen wollen, sollen sie sich von unserer Technologie abhängig machen und deutsche Wertschöpfung und deutscher Wertschöpfung zugutekommen. Also ein Staat, der laufend damit antritt, dass er sich in der Energieversorgung von anderen Staaten ja nicht zu abhängig machen darf, möglichst unabhängig sein will, der will umgekehrt andere Nationen unbedingt zur Quelle, also abhängig machen von und zur Quelle des eigenen technologischen Energiegeschäfts machen. So ist die ganze Energiewende kalkuliert. Das heißt immer, das ist ein Zukunftsmarkt, das ist das Zukunftsgeschäft und in dem soll Deutschland führend sein und das soll dann den ganzen Aufwand, der für diese Wende getrieben wird, zum wirklich lohnenden kapitalistischen Ertrag machen.